Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Die Wirtschaft ächzt, aber der Aktienmarkt boomt. Woher das kommt und ob das begründet ist, gleich ein Thema in unserer Analyse an der Börse. Außerdem, Daimler steigert seine Dividende und erntet dafür Kritik. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist im Pandemiejahr gesunken und die Arbeitslosenzahl sinkt, aber es gibt immer mehr Langzeitarbeitslose. Gestern hat der deutsche Aktienindex wieder einen Rekord gesehen. Die Marke von 15.000 Punkten überschritt der DAX da. Das ist jetzt unser erstes Thema. Frage an Jan Plate, unseren Börsenreporter. Hält der DAX diese Marke heute?
Also der DAX war heute schon mal unter der Marke von 15.000 Punkten, aber es hat auch mal nur hauchdünn, 2 Punkte haben gefehlt, zu einem neuen Rekord hoch. Also der DAX kann sich auf diesem Rekordniveau halten und der DAX notiert jetzt im Moment kaum verändert bei 15.005 Punkten.
Das ist ja nicht das erste Rekordhoch gewesen gestern in den letzten Wochen. Wie nachhaltig ist denn diese Entwicklung?
Genau dem bin ich unter anderem nachgegangen im Börsengespräch mit Volker Hellmeier, dem Chefanalysten der Fondsboutique Solvecon. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, was aus seiner Sicht die Gründe für den DAX-Anstieg und die neuen Rekorde sind.
Fakt ist, dass wir Aufholeffekte aus dem letzten Jahr heraus haben für die Weltwirtschaft. Fakt ist, dass wir sehr viele Konjunkturprogramme haben. Einmal konsumtiv für den USA, das 1,9 Billionen US-Dollar Programm, aber auch demnächst ein zusätzliches Infrastrukturprogramm, das 3 Billionen Dollar betragen soll. Und darüber hinaus in ganz vielen Ländern, auch in Europa, das 750 Milliarden Euro Programm. Programme, die zusätzlich zum normalen Grundrauschen der Weltwirtschaft für Wachstum sorgen werden. Und Aktienmärkte schauen nach vorne. Sie bewerten die zukünftigen Cashflows, nicht nur die aktuelle Situation. Das ist der Hintergrund, vor dem diese Bewegung derzeit stattfindet.
Aber wie sieht's denn in Sachen Impfstoffen aus? Da läuft ja nicht alles rund. Jetzt wird AstraZeneca nur eingeschränkt verimpft. Also macht Ihnen dieses Thema Impfstoffe, Impfsorgen keine Gedanken?
Ich glaube, wir sollten in Deutschland nicht den Fehler machen, nur die Situation in Deutschland und Europa anzuschauen. Asien ist das Epizentrum des globalen Wachstums. Dort werden die Wachstumsimpulse für die Weltwirtschaft gesetzt, auch nicht in den USA. Wir sehen, dass außerhalb Europas die Länder besser klarkommen und unsere Unternehmen, die im DAX notiert sind, hängen an der globalen Wirtschaft. Sie hängen nicht an der deutschen Ökonomie.
Nun setzen die Anleger also auf dicke Konjunkturprogramme der Regierungen, besonders auf die der USA. Da gibt US-Präsident Joe Biden 1 Billion nach der anderen aus. Aber macht sie die Ausgabenpolitik der USA unter anderem eben mit dem Blick auf die Verschuldung uneingeschränkt glücklich?
Ich bin gerade bezüglich der USA sehr kritisch, aber ich gehe davon aus, dass die Finanzmärkte weder in den nächsten 12 noch in den nächsten 24 Monaten dieses Thema zu einem marktbedeutenden Thema sich entwickeln lassen.
Mit diesen Konjunkturprogrammen der Regierungen gibt es da nicht auch Inflationssorgen, Sorgen, dass die Wirtschaft überhitzt und Sorgen um steigende Zinsen am Finanzmarkt bei den Anleihen? Da steigen ja die Zinsen schon.
Fakt ist, dass eben der Rückgang der Kapitalmarktrenditen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, jetzt in Teilen auch wieder aufgeholt werden, weil sich eine neue Normalität einstellt. Und das ist für mich eben Ausdruck von Stärke, denn die ökonomische Stärke, die sich jetzt für viele überraschend entwickelt hat, ist doch Grundlage dieser Tendenz, dass es etwas Gesundes, dass etwas Gutes.
Dennoch nochmal gefragt, sind Anleger im Moment nicht etwas zu optimistisch?
Ich glaube, sie sind nicht zu optimistisch, aber jeder Investor muss sich auf diesem Niveau eben auch bewusst sein, wenn er hier einsteigt, dass er zu historischen Höchstkursen einsteigt, dass es jederzeit zu Korrekturen kommen kann und da schließe ich Bewegungen jetzt von der 15.000er Marke in Richtung 13.800, 13.500 nicht aus, aber das ist dann für mich kein Trendwechsel, sondern es ist eine Korrektur innerhalb eines Aufwärtstrends. Jeder, der hier einsteigt, muss sich dieses Risikos von technischen Korrekturen bewusst sein.
Und damit am Schluss nochmal die Frage, wie nachhaltig ist dieser Anstieg?
Für mich ist der Anstieg nachhaltig hinsichtlich der Daten, die wir heute aus der Ökonomie, aus Europa, ich denke an den IFO-Index, den Economic Sentiment Index der Eurozone, den Einkaufsmanager-Indizes aus China, den Wirtschaftsdaten aus den USA bekommen. Dort ist er schon nachhaltig, aber im Hinblick auf die Höhe durchaus temporär korrekturanfällig.
Die Einschätzung von Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon. Soweit also zum wiederholten Rekord beim DAX. Frage Jan Plate. Daimler lädt heute zu seiner Hauptversammlung. Wir hören gleich mehr über die Kritik an der höheren Dividende, die dort beschlossen werden soll. Wie kommt diese denn am Aktienmarkt an?
Also es wird ja keine Rekorddividende gezahlt und die Dividende ist nicht so hoch, wie sie früher mal war. Es geht darum, Mitte und Maß zu finden, wie es unter anderem auch von Experten heißt. Es geht darum, gesellschaftliche Verantwortung gerecht zu werden, nachdem Daimler Kurzarbeitergeld genutzt hatte, gespart hatte. Es geht aber auch darum, mit den Mitteln zu haushalten, in Zeiten, in denen viel in Elektromobilität und Digitalisierung investiert werden muss. Und es geht aber eben auch für Aktionäre und den Kapitalmarkt um eine gewisse Dividendenkontinuität und Zuverlässigkeit. Die Daimler-Aktie mit einem Plus von 0,25%, auch nachdem es heute hieß, die Nachfrage für elektrifizierte Fahrzeuge von Daimler entwickle sich sehr dynamisch und Daimler hat die Jahresprognose trotz der Chip-Krise bekräftigt.
Der Essenslieferant Deliveroo ist heute in London an die Börse gegangen, das läuft aber ziemlich schlecht.
Ja, dieses Börsendebüt ist wirklich gründlich daneben gegangen. Die Aktien des Essenslieferdienstes stürzt gleich mal um 24% nach unten, obwohl der Ausgabepreis schon am unteren Ende der Bewertungsspanne gelegen hatte. Das ist natürlich auch ein Rückschlag für London, nach dem Brexit zu einem attraktiven Ort für Börsengänge und Technologiekonzerne zu werden. Aber wie es da eben heißt, habe Deliveroo zu viel verlangt für seine Verluste, schreibende Lieferplattform. Der Wettbewerb ist in dieser Branche sehr hart und der Weg für Deliveroo profitabel zu werden, der scheint für manche doch eher auch fraglich zu sein.
Schauen wir noch in die Innenstädte. Mediamarkt Saturn will Filialen schließen und 1000 Stellen streichen. Wie kommt das an?
Ja, Deutschlands größter Elektronikhändler Mediamarkt Saturn ist ja an der Börse als Ceconomy zu finden. Die Pandemie, ja, hat das Einkaufsverhalten nachhaltig verändert. Deswegen soll es Einschnitte beim Filialnetz geben. Die Aktie pendelt heute zwischen Plus und Minus hin und her im Moment mit einem Minus von 0,5%. Und damit zum Abschluss noch der Euro. Der bewegt sich bei $1,1734. Die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite, die ist heute unverändert bei -0,33%. Und der Goldpreis, na, da geht's doch um rund $10 nach unten im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund $1,686.
Vielen Dank, Jan Plate, mit den Börseninformationen aus Frankfurt war das. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Autobauers Daimler, wir haben das gehört, können heute auf der digitalen Hauptversammlung mehrere Weichen stellen. Die Dividende soll, wie gesagt, deutlich erhöht werden und ein neuer Aufsichtsratschef gewählt werden. Beides sorgt für Kritik, Thomas Wagner berichtet.
Eigentlich war das als Frohbotschaft an die Adresse der Aktionärinnen und Aktionäre gedacht, heute auf der Hauptversammlung des Autobauers Daimler AG. Der ausscheidende Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff schlägt den Anteilseignern eine Dividende
von 1,35 € je Aktie vor. Damit kommen wir unseren grundsätzlichen Politik nach, ca. 40% des Jahresergebnisses an die Aktionäre auszuschütten.
1,35 € pro Aktie, das sind deutlich mehr als die 90 € Dividende aus dem vergangenen Jahr. Kunststück, Daimler hat im vergangenen Jahr gut verdient, deutlich mehr als 2019, rechnet Vorstandschef Ola Källenius vor.
Trotz größter Widrigkeiten konnten wir 2,8 Millionen Fahrzeuge verkaufen und damit einen Umsatz von 154,3 Milliarden Euro erzielen. Unser Ergebnis stieg um 53% auf 6,6 Milliarden Euro.
Vor Zinsen und Steuern und das auch noch unter widrigsten Umständen wegen der Corona-Pandemie. Und auch Källenius stellte sich hinter den Dividendenvorschlag von 1,35 €.
Unsere Dividende berechnet sich seit langem nach einer klaren Systematik.
Und die lautet, laufen die Geschäfte gut, gibt's auch ordentlich Bares für die Anteilseigner. Doch genau an dieser Systematik hagelt es haufenweise Kritik. Die im Vergleich zu 2019 deutlich erhöhte Dividende sei nämlich nicht so sehr auf die Eigenleistung der Daimler AG zurückzuführen, sondern werde vielmehr vom Steuerzahler in wesentlichen Teilen mitfinanziert. So zum Beispiel die Kritik des Dachverbandes der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Begründung? Die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr, aber auch stattliche staatliche Kaufbeihilfen für Elektro- und Hybridautos. Und dann kommt noch das Kurzarbeitergeld hinzu. Über Teile des Jahres hinweg befanden sich Daimler-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit. Für die Finanzierung überwies die Bundesagentur für Arbeit um die 700 Millionen Euro an Daimler. Diese Zahl hatte Vorstandschef Ola Källenius bereits während der Bilanzpressekonferenz genannt. Auf der einen Seite diese Unterstützungsleistungen, auf der anderen Seite ein ordentlicher Gewinn und eine satte Dividende des Konzerns, das passe nicht zusammen, befinden der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre nebst zahlreichen weiteren Organisationen, eine Kritik, die der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff allerdings deutlich zurückweist.
Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten hätten, ist schlicht und einfach falsch. Denn die Kurzarbeitergelder, die wir erhalten haben, sind eine Versicherungsleistung durch die Zahlungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern jeweils hälftig.
So Manfred Bischoff, seit 1976 im Daimler-Konzern tätig und seit 2007 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Doch aus diesem Amt scheidet der 78-jährige Manager nun altershalber aus. Und an seiner Stelle tritt einer, den Sie alle kennen in der Automobilbranche. Bernd Pischesrieder, erst BMW, später dann VW-Vorstandsvorsitzender. Doch auch an dieser Personalie entfacht sich Kritik. Pischesrieder sei kein Zeichen des Neuaufbruchs im Stuttgarter Altherrengremium, ätzt wiederum der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Die Wirtschaftswoche bezeichnete den 72-jährigen Münchner Manager unlängst sogar als Mann aus der Steinzeit der Autoindustrie. Das sieht Daimler noch Aufsichtsratschef Manfred Bischoff allerdings deutlich anders.
Denn Bernd Pischesrieder ist ein Manager mit einer automobilen Erfahrung wie kein anderer.
Dass Pischesrieder im Laufe des Tages auf der Hauptversammlung der Daimler AG gewählt wird, gilt als ebenso sicher wie die Zustimmung zum Dividendenvorschlag.
Thomas Wagner über die Hauptversammlung beim Autobauer Daimler. Wie ernst ist es den europäischen Autobauern wirklich mit dem Streben nach mehr E-Mobilität? Diese Frage musste man sich stellen, seitdem sich in der EU eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Autos abzeichnet. Das Gezeter, insbesondere der Lobbyverbände, ist extrem. Von einer Abschaffung des Verbrenners durch die Hintertür wurde unter anderem lamentiert. Jetzt aber bewegen sich die Unternehmen, scheint es. Jakob Meyer aus Brüssel.
Europas Autobauer zeigen sich offen für schärfere CO2-Grenzwerte unter der Voraussetzung, dass die EU-Staaten mehr Ladestationen und Wasserstofftankstellen errichten. Jedes neue CO2-Ziel für 2030 für Autos müsse an einen entsprechenden Ausbau der Infrastruktur geknüpft werden, fordert BMW-Chef Oliver Zipse. Er ist derzeit Vorsitzender des Europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA. Nach Zipses Worten bleiben die Fahrzeughersteller dem Ziel einer klimaneutralen Mobilität verpflichtet, und sie bringen schnell die nötige Technologie auf den Markt, aber das könne keine einseitige Verpflichtung sein. Nach Ansicht des BUND allerdings ist es nicht Aufgabe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, den Umbau der Autokonzerne zu finanzieren. Der Verkehrsexperte des Umweltverbandes Jens Hilgenberg verlangt, dass der Aufbau von Ladestationen in allererster Linie von den Autoherstellern bezahlt werden solle, die ihre Fahrzeuge verkaufen wollen. Die Europäische Union hat im vergangenen Dezember ein schärferes Klimaziel für 2030 beschlossen, um die Vorgaben der Pariser Vereinbarung zu erfüllen. Deshalb muss die EU unter anderem im Verkehrsbereich mehr unternehmen, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu drosseln. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission werden für Juni erwartet.
Informationen von Jakob Meyer. Die Not vieler Firmen in der Corona-Pandemie spiegelt sich in vielen Zahlen wider, ausgerechnet bei den Insolvenzen aber nicht, denn die mussten zeitweise nicht gemeldet werden. Das Statistische Bundesamt hat heute Morgen die Zahlen für 2020 veröffentlicht. Die Insolvenzzahl ist um mehr als 15% gesunken. Die Summe der Forderungen, die Gläubiger stellen, ist aber gestiegen. Das heißt, es geht um mehr Geld, das im Zweifel verloren ist. Wie das alles zusammenpasst, erklärt Brigitte Scholtes.
15.841 Unternehmen haben im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Damit liege die Zahl der Pleiten auf dem tiefsten Stand seit 21 Jahren, meldet das Statistische Bundesamt. Die Schäden aber waren mit 44 Milliarden Euro deutlich höher. 2019 hatten sie noch bei knapp 27 Milliarden Euro gelegen. Daran sind einige große Unternehmen schuld, die pleite gingen, etwa Galeria Karstadt Kaufhof oder das Bekleidungsunternehmen Esprit. Auch der Zahlungsdienstleister Wirecard musste ja im Sommer Insolvenz anmelden. Und solche Pleiten können dann auch Rückwirkungen auf kleinere Firmen haben. Noch aber profitieren die kleineren von der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Diese Regelung galt für überschuldete Unternehmen bis zum Jahresende. Zahlungsunfähige Unternehmen müssen zwar seit Oktober wieder Insolvenzantrag stellen, doch das macht sich in den Zahlen noch nicht bemerkbar. Die zuständigen Amtsgerichte sind überlastet. Schließlich sind auch diejenigen Unternehmen bis Ende April von der Insolvenzantragspflicht befreit, die bis Ende Februar staatliche Hilfsleistungen beantragt, aber noch nicht erhalten haben. Das aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, warnt Antje Wolters, Sprecherin des Kreditversicherers Euler Hermes.
Wir gehen davon aus, dass einige, insbesondere kleinere Unternehmen, eigentlich bereits Insolvenz anmelden müssten. Der erneute und jetzt auch verlängerte Lockdown hat oft zu größeren finanziellen Belastungen geführt, als die beantragten Hilfsgelder abfedern könnten. Die Unternehmen bewegen sich dann halt zum Teil auf sehr dünnem Eis und könnten unwissentlich in Haftungsprobleme schlittern.
Rückgänge waren in allen Bereichen zu beobachten. Die meisten Pleiten gab es dennoch im Baugewerbe, gefolgt von Handel und Gastgewerbe. Gerade da aber dürften die Staatshilfen viele Pleiten verhindert haben. Vorerst.
Wir rechnen mit steigenden Insolvenzzahlen,
sagte vor wenigen Tagen Gerhard Hofmann, Vorstand des BVR, des Bundesverbands Volks- und Raiffeisenbanken. Die Insolvenzen könnten mit der zweiten Jahreshälfte steigen, aber der Trend könnte sich auch noch länger hinziehen, warnt Markus Demarie, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Die Bilanzqualität der Unternehmen hat sich durch diese Corona-Krise verschlechtert, was bei dem einen oder anderen Unternehmen bedeutet, es wird lange Zeit erstmal nicht investieren können, bis Eigenkapital wieder aufgebaut und Schulden abgebaut sind. Andere Unternehmen müssen möglicherweise auch Insolvenz anmelden oder vielleicht auch ihren Gläubigerbanken einen Sanierungsplan vorlegen, um letztendlich wieder profitabel zu werden. Das heißt, selbst wenn diese Corona-Krise überwunden ist, ist davon auszugehen, dass wir da noch 1 bis 2 Jahre schätzungsweise haben, wo Unternehmen entsprechend ihre Bilanzen wieder verbessern müssen.
Solche Risiken aber könnten in den nächsten Jahren auch in den Bankbilanzen landen, auch wenn Gerhard Hofmann vom BVR versichert.
Aber wir sehen aus heutiger Sicht nicht, dass eine Situation entsteht, die wir etwa nicht verkraften könnten oder die uns sehr, sehr stark nach unten zieht.
Die Zahl der Insolvenzen ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Der Bericht war das von Brigitte Scholtes. Und auch der Arbeitsmarkt, trotz weiterhin der Corona-Krise, ungeachtet der aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen und des anhaltenden Lockdowns, wurden im März so viele Menschen eingestellt, dass die Zahl der Arbeitslosen gesunken ist. Alles soweit normal im Frühjahr also. Wolfram Welzer mit den Einzelheiten.
Die Zahlen hätten ein bisschen gute Laune verbreiten können bei der monatlichen Arbeitsmarktpressekonferenz in Nürnberg. 77.000 Arbeitslose weniger als im Februar, der ganz normale Beginn eines Frühjahrsaufschwungs und das trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Aber der Rückgang der Arbeitslosigkeit auf jetzt gut 2,8 Millionen ist eben nur ein Teil des Arbeitsmarktgeschehens, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit.
Es gelingt, wie auch in den Monaten zuvor, zu wenig Arbeitslosen wieder eine Beschäftigung zu finden. Folgen davon, kontinuierlicher Anstieg leider der Langzeitarbeitslosigkeit. Im März des Jahres sind 1.030.000 Menschen langzeitarbeitslos gewesen. Seit 2 Monaten verzeichnen wir verstärkte Übertritte aus der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung.
Diese Menschen sind dann auf Hartz IV angewiesen. Insgesamt 500.000 Menschen mehr sind im Vergleich zum März 2020 arbeitslos in Deutschland. Das ist der Corona-Effekt, den die Bundesagentur weiter über die Kurzarbeit gering zu halten versucht. 2.850.000 Menschen erhielten im Januar, das ist die aktuellste Zahl, Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Erwerbstätigen geht dagegen zurück. Im Jahresvergleich sind etwa 100.000 Menschen weniger in einem sozialversicherungspflichtigen Job.
Noch deutlicher die Minijobs, auch das hatten wir schon in den letzten Monaten, 560.000 weniger durch Corona, die Hälfte allein aus dem Gastgewerbe, aber auch personenbezogene Dienstleistungen wie Friseure und wirtschaftliche Dienstleistungen wie Reisebüros sind betroffen. Minijobs sind keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sie können nicht durch Kurzarbeit stabilisiert werden.
Sorgen macht Scheele zunehmend der Ausbildungsmarkt. Grundsätzlich rechne er nicht mit einer verlorenen Generation Corona.
Aber uns fehlen die Jugendlichen. Das muss man sagen. Wir haben zu wenig Kontakt. Wir versuchen alles über digitale Kontakte, den Kontakt aufzunehmen, unsere Angebote zu verbreiten, über Kammern, Innungen und so weiter. Das funktioniert, aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt.
Weswegen sich Scheele hier wünscht, dass Beratung vor Ort in Agenturen oder Schulen bald wieder möglich wird. Denn nach der Pandemie werde der Fachkräftemangel wieder beherrschendes Thema in der Wirtschaft sein. Fehlende Ausbildung werde ihn verschärfen, warnte der BA-Chef. Erstmals ging er auf die Pandemiepolitik von Bund und Ländern ein, die zu kritisieren Scheele bisher immer vermieden hatte.
Ich würde mich freuen, wenn es einen gewissen Schulterschluss zwischen evidenzbasierter Wissenschaft und Politik gäbe, wenn also Virologen wieder einen etwas größeren Einfluss auf politische Entscheidungen bekämen. Ich glaube, dass das auch für die Wirtschaft gut ist. Es deutet sich zurzeit an, dass es unendlich lange dauert, bis wir aus diesem schleichenden Lockdown rauskommen. Das hilft keinem. Es wäre wahrscheinlich besser, kurz und hart einzugreifen, um dann zu starten.
Das aber liege nicht in der Macht der Bundesagentur für Arbeit. Für notwendig hält der Agenturchef eine Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen, vor allem im Hinblick auf das verarbeitende Gewerbe. Hier dürfe es keinenfalls zu Einschränkungen kommen, denn ein Einbruch in der Industrie würde den Arbeitsmarkt nach Scheeles Einschätzung viel härter treffen als die momentanen Auswirkungen des Lockdowns auf Gastronomie und Handel.
Wolfram Welzer mit dem Bericht über die Lage am Arbeitsmarkt und einem etwas frustriert wirkenden BA-Chef. Seit Anfang des Jahres schon zeichnet sich zumindest in Deutschland eine langsam steigende Teuerungsrate ab, nachdem die Inflation davor lange nicht gestiegen bzw. sogar gesunken ist. Das ist offenbar vorbei, auch im Euroraum. Holger Beckmann.
In Europa zieht offenbar die Teuerungsrate an. Jedenfalls zeigen das heute veröffentlichte Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat. Ersten Schätzungen von dort zufolge haben sich die Lebenshaltungskosten in den Staaten der Währungsunion im März um 1,3% erhöht. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 0,9% gelegen. Besonders deutlich war der Preisauftrieb bei den Kosten für Kraftstoff, Gas, Strom oder Heizöl. Die Energiepreise kletterten um 4,3% innerhalb eines Jahres, während sie im Februar noch um 1,7% zurückgegangen waren. Auch Dienstleistungen wurden teurer, während sich die Teuerungsrate für Lebensmittel, Tabak und Alkohol verglichen mit dem Februar leicht abschwächte. Aktuell liegt die Inflationsrate im Euroraum damit allerdings immer noch deutlich entfernt vom 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank, das dieser als Orientierungsgröße für ein weitgehend stabiles Preisniveau gilt. Seit Jahren versucht die EZB, dieses Ziel zu erreichen, scheitert daran aber trotz einer immer expansiveren Geldpolitik.
Holger Beckmann berichtete aus Brüssel. Das Thema unserer Wirtschaftspresseschau ist heute der neue Tarifvertrag in der Metall- und Elektroindustrie für die Betriebe in Nordrhein-Westfalen.
Die Stuttgarter Zeitung konstatiert: Corona, Wirtschaftskrise, Strukturwandel. Nie zuvor wurde der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie von einer solch brisanten Gemengelage bestimmt. In diesen Zeiten haben IG Metall und Arbeitgeber mit dem Pilotabschluss bewiesen, dass sie für stabile und verlässliche Verhältnisse sorgen können. Gerade in kritischen Phasen zeigt sich der hohe Wert der Tarifautonomie. Das Handelsblatt hält den Tarifkompromiss für angemessen. Der Abschluss wird die Unternehmen durch die Corona-Krise bringen. Fraglich ist, ob er für die Zeit danach hilft. Auch die Vier-Tage-Woche trägt nicht ewig, wenn vor allem in der Auto- und Zulieferindustrie nicht rasch neue Geschäftsmodelle jenseits des Verbrennungsmotors gefunden werden. Das aber ist auch künftig Sache der Unternehmer. Der Versuch der IG Metall, bei Standort-, Investitions- und Personalentscheidungen verbindlich mitzureden, ist gescheitert. Mehr als unverbindliche Gesprächsverpflichtungen wird es nicht geben. Auch die Süddeutsche Zeitung findet, dass sowohl Arbeitgeber als auch die Gewerkschaft das Ergebnis als Erfolg deuten können. Die IG Metall kann für sich verbuchen, den Arbeitgebern trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten Sonderzahlungen abgetrotzt zu haben. Die Beschäftigten bekommen in diesem und in den kommenden Jahren etwas mehr Geld. Die Arbeitgeber wiederum können darauf verweisen, dass die Erhöhungen deutlich geringer sind als in früheren Jahren. Angesichts der Corona-Krise und des historischen Umbruchs in der Autoindustrie, weg vom Verbrenner hin zum Elektromotor, ist das gerechtfertigt. Ein weiteres Plus für die Arbeitgeber: Der Vertrag läuft deutlich länger, als die Gewerkschafter es wollten. Den Unternehmern gibt das ihre Planungssicherheit.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit war es das auch mit der Wirtschaft am Mittag für heute. Nach den Nachrichten hier Deutschland heute dann ein Thema: der Untersuchungsausschuss in Hessen zum Mord an Walter Lübcke. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis hierhin sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss.